Kaum zurück in der Startelf und schon bei Lauter zu Gast. Kenny Redondo. Und damit hallo und herzlich willkommen bei, wer hätte es gedacht, Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast zum FCK. Und hallo, Kenny Prinz Redondo.
Hi.
Was ist dir lieber, der volle Name oder einfach nur Kenny?
Kenny reicht.
Dann wäre das auch geklärt. Die Woche schreitet voran. Habt ihr das Spiel gegen Paderborn schon verdaut?
Analysiert und verdaut. Wie gesagt, war ein Spektakel. Am Ende natürlich unglücklich für uns. Wir haben die positiven Sachen rausgezogen, dass wir da nochmal rangekommen sind. Aber so den Rest, die Fehler haben wir eingesehen und sind gerade am Aufarbeiten im Training.
Ich habe das Spiel vom Fernseher verfolgt, habe für die Rheinpfalz einen Live-Blog geschrieben. Es war schon echt wild. Also ich glaube, so eine Partie sieht man in der Saison vielleicht einmal, wenn überhaupt. Am Ende hieß es aus eurer Sicht 3-5 nach einem 0-3 und dann zwischenzeitlich sogar einem 3-3. Wie bleibt man als Spieler bei so einer Nummer eigentlich ruhig?
Ja gut, ich würde lügen, wenn ich sage, man bleibt die ganze Zeit ruhig. Natürlich brauchst du so 1-2 Tage, um das zu verarbeiten. Da ist immer auch ganz gut, dann, wenn man nach Hause kommt, auch ein bisschen abschalten kann. Und ja, wie gesagt, wir haben es analysiert, wir haben Videoszenen angeschaut, weil im Spiel nimmt man Sachen auch ein bisschen anders wahr, als wie jetzt, wenn man es dann auf dem Video sieht. Aber ansonsten glaube ich, dass mit der Zeit, vor allem jetzt auch mit so einer Länderspielpause, kommt es dann auch ganz gelegen, dass man so Sachen aufarbeiten kann im Training und auch in der Videoanalyse.
Du sprichst die Länderspielpause schon an, ich würde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich meine jetzt aber auch so ein bisschen auf dem Platz, dass man nicht hektisch wird, dass man nicht auf einmal anfängt, einen Frustfoul auszupacken oder so. Sieht man ja auch mal wieder, dass eine Mannschaft, die wo es offensichtlich nicht gut läuft in der Phase, dass dann mal einer eine Grätsche auspackt, wo man dann nachhinein sagt, boah, also hätte es jetzt sein müssen?
Wenn du es jetzt aufs Spiel beziehst, stand ja, glaube ich, nach 15 Minuten schon 3-0. Klar, in dem Moment hast du aber dann auch das im Kopf, dass wenn die in 15 Minuten 3 Tore schießen können, dass wir das auch noch irgendwie hinkriegen. Und man weiß es selber, wenn du so eine klare Führung hast, vor allem so früh im Spiel, wenn da ein Tor fällt von der anderen Seite, dann kommst du auch in die Köpfe rein von den anderen. Und so war es am Ende auch. Mit dem 1-3 und 2-3 war es dann wirklich so, dass du dann gemerkt hast, dass die ein bisschen schludern, dass die ein bisschen nachdenken. Und da haben wir dann die Chance gewittert. Natürlich am Ende leider nicht zu unseren Gunsten.
Du hast zwar kein Tor geschossen, aber du hast einen Elfmeter rausgeholt. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. War es ein Elfmeter?
Kann man so oder so sehen. Ich habe einen Kontakt auf jeden Fall gespürt. Es hat geknallt. Wenn ich mir die Szene jetzt hinterher anschaue, nochmal, also kannst du pfeifen, musst du nicht pfeifen, aber es ist keine Fehlentscheidung für mich.
Was sagst du zu dem Elfmeter oder dem Nicht-Elfmeter an Daniel Hanslik?
Selbe Prinzip. Da hat das dann nicht gepfiffen. Kannst du natürlich auch pfeifen. Da waren, glaube ich, mehrere Szenen in dem Spiel, auf beiden Seiten aber. Und deswegen, am Ende, glaube ich, wären ein Unentschieden gerechtfertigt, aber das gibt es in dem Fußball nicht.
Gerechte Ergebnisse, ja. Das ist so eine Sache. Das Spiel wird überschattet von einer Verletzung von Julian Kral. Mhm. Der hat sich eine Teilruptur des Innenbandes zugezogen. Die Bilder sahen schlimm aus. Wie hast du das erlebt? Du warst, glaube ich, schon ausgewechselt zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja, ich saß schon auf der Bank, habe es nur von Weitem gesehen. Im Video habe ich es dann auch gesehen, da sah es eklig aus. Aber halb so wild. Es ist noch glimpflich ausgegangen bei der Bewegung. Und deswegen, glaube ich, wird er auch zeitnah wieder zur Verfügung stehen.
Es wurden von der Verletzung schon ein paar Wiederholungen gezeigt. Mhm. Gut, man muss auch dazu sagen, da fiel halt auch ein Tor dabei, also man kann es auch nicht weglassen. Ich persönlich frage mich immer, wenn ich sowas sehe, muss das sein? Wie siehst du das? Ich meine, es könnte dir ja theoretisch auch mal passieren, dass du irgendwie dich verletzt und dann doch das Bild 20 Mal bei Sky rauf und runterläuft. Oder bei einem anderen übertragenden Sender.
Also wenn es jetzt mir passieren würde, dass ich das dann 1000 Mal sehen müsste.
Ja.
Ja, klar, die Szene ist halt, wie du schon sagst, da ist dann, steht dann nochmal ein Tor. Das heißt, der wird dann nochmal öfters eingeblendet, also gefühlt mindestens 3 Mal. Für dich als Person ist natürlich blöd, wenn du es dir dann nochmal und nochmal anschaust. Aber ich glaube, dass man da auch einfach analysieren kann, dass man diese Situation auch hätte früher abpfeifen können. Da gab es ja auch noch einen Tritt auf den Fuß. Und heute, in der heutigen Zeit mit dem ganzen Videobeweis, hätte man das auch anschauen können, unabhängig von der Verletzung.
Der FCK ist ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, in jüngerer Vergangenheit eigentlich von fragwürdigen VAR-Entscheidungen verschont geblieben. Mhm. Das Spiel war jetzt, würde ich jetzt, also meiner Wahrnehmung so eins der ersten, wo man wirklich sagt, so, boah, da hätten aber auch ein paar Sachen anders laufen können. Wie stehst du allgemein zum Videobeweis?
Ja, ist für mich schwierig. Oft ist es natürlich auch positiv, wenn du dann Sachen durch den Videobeweis zugesprochen kriegst. In dem Spiel hast du aber gemerkt, es war ein bisschen kontrovers, weil auf der einen Seite wurde sich gefühlt alles angeschaut, was irgendwie unklar war. Und auf unserer Seite meines Erachtens eher weniger, wo, wie du es auch gesagt hast, Daniel Hanslik in Situation, da gab es noch dann das Foul an Elvedi, wo dann auch das Tor entsteht, wo er sozusagen das Abseits aufhebt und in dem Moment das Abseits aufhebt, obwohl er in eine Situation reingeschmissen wird, wo er gar nicht hin wollte. Also es gab viele Sachen, die du hättest anders wahrnehmen können, und das war am Ende für mich dann auch schwer in der Kommunikation zum Schiedsrichter, weil ich halt nicht verstanden habe, warum er sich das auf der einen Seite immer angeschaut hat und auf unserer Seite dann gefühlt nicht.
Stimmt, du warst Kapitän beim Spiel, weil eben Marlon Ritter ja gesperrt war, der eigentliche Kapitän. Wie schafft man es? Ich meine, du darfst ja als Kapitän seit dieser Saison mit dem Schiedsrichter ein bisschen mehr sprechen als die anderen Teamkollegen, die eigentlich ja nur, wenn sie beteiligt waren, direkt am Foul oder an der Entscheidung. Gibt es da auch irgendwo einen schmalen Grad, wo man aufpassen muss, okay, hier darf ich jetzt nicht drüber gehen, sonst kriege ich noch eine gelbe?
Auf jeden Fall. Also in erster Linie musst du auch die Mitspieler schützen, weil du natürlich aus der Emotion hinläufst und Fragen stellst. Und jetzt mittlerweile ist ja so, wie du es auch sagst, du kriegst schneller eine gelbe, weil du das Recht nicht mehr hast, mit dem Schiedsrichter zu reden. Da bist du als Kapitän auch gefordert. Das Problem in dem Spiel war für mich aber, dass wenn ich mit ihm geredet habe, dass er mir dann immer eine klare Antwort gegeben hat in Bezug auf die Situation, dass er das so und so gesehen hat. Und deswegen hat es mich dann auch so gewundert, dass er sich die Sachen halt, wie gesagt, bei denen anschaut und bei uns nicht, wo die Sachen gar nicht klar waren. Also wo du als Spieler und auch als Gegenspieler gar nicht wusstest, was jetzt Sache ist. Also wir standen ja da teilweise Minuten am Stück, um eine Szene zu analysieren. Da stand dann bei der Elfmeterszene, glaube ich, standen wir 4-5 Minuten im Leeren und keiner wusste, was Sache ist.
Da gibt es ja die berühmte Stimme aufs Ohr aus dem Kölner Keller. Mhm. Ganz grundsätzlich, ich meine, die Debatte, wie gesagt, die geht jetzt schon länger hin und her, auch bei dem Spiel, was ist bei euch mal, wart ihr jetzt mal, ich sag jetzt mal böse gesagt, wart ihr jetzt mal dran. Mhm. Ist der Videobeweis, so wie er aktuell eingeführt ist, gut oder ist er eher ein bisschen an der Idee vorbeigedacht?
Zweiteres, würde ich sagen. Also ist für mich oft in Situationen so, dass ich glaube, die Schiedsrichter verlassen sich dann mehr auf den Videobeweis, als selber zu urteilen in der Situation. Und das nimmt meines Erachtens ein bisschen die Würze von einem Spiel, oder wie kann ich es am besten beschreiben? Ein Mensch macht auch Fehler, dass man halt erstmal entscheidet in dem Moment. Klar, es gibt Sachen, wo du sagst, da musst du abwarten, wo jetzt vielleicht ein Zweikampf passiert und du nicht genau weißt und die Aktion einfach fortfahren lässt. Aber oft sind es auch so Sachen, wo dann zum Beispiel ein Spieler klar im Abseits steht und du als Linienrichter das auch eigentlich siehst und die Aktion läuft dann weiter. Das kostet natürlich auch als Spieler Körner und keine Ahnung, eine Minute später wird abgepfiffen und du weißt eigentlich gar nicht warum. Und das sind so Sachen, die dann auch als Spieler auf dem Platz, die dich nerven.
Ich höre da jetzt aber auch raus, du bist jetzt zum Videobeweis nicht grundsätzlich abgeneigt, ne?
Ja, wie gesagt, es gibt positive Sachen. Sachen, die du vielleicht in der heutigen Zeit, weil alles natürlich auch viel schneller läuft und schneller geht, nicht wahrnimmst. Handspiel ist auch so eine Sache. Abseitsentscheidungen, wo du halt dann auch dem Linienrichter nicht immer die Schuld geben kannst, weil es halt einfach wirklich zu schnell geht. Da finde ich es dann schon richtig. Es ist halt ein schmaler Grat und ich finde es halt schade, dass die Schiedsrichter in dem Moment sich zu sehr auf den Videobeweis verlassen.
Es gibt ja immer wieder Personen, ich nenne da jetzt keine Namen, da gab es ja auch ein paar Beispiele in den letzten Wochen, Monaten, die sagen, boah, guck mal, der steht hier mit einem C im Abseits, das würde ein Linienrichter normalerweise niemals sehen. Mhm. Und sagen dann, ja, dann ist es doch Schwachsinn. Ich habe den Standpunkt, ja, aber es ist ja Abseits. Also
kann man so und so sehen. Also wie du schon sagst, als Zuschauer sagst du dann, ja klar, ist abseits, ist regelkonform, so muss es sein. Und im Spiel merkst du es dann auch oft, also es gibt dann einen Verteidiger, der hebt dann den Arm. Wenn du es dann aber nicht hast und es ist dann die Situation, dann kannst du halt auch sagen, okay, es hat auch gefühlt im Spiel keiner wahrgenommen und in dem Moment passiert dann das Tor und dann ist es halt so. So gab es früher die Spiele und jetzt mit dem Videobeweis ist es halt anders. Du wartest viel länger auf Sachen, du hast länger Nachspielzeit, erste, zweite Halbzeit, also sind in der Regel gefühlt immer 4-5 Minuten mindestens.
Ja, es gab ja in der ersten Halbzeit wie viele Minuten? 8 Minuten, 9 Minuten sogar?
Glaube ich, ja, sowas. 8 Minuten.
Also in dem Fall war es ja für euch gut, weil ihr 2 Tore gemacht habt in der Zeit und so ein bisschen mit psychologischem Vorteil, sage ich mal, aus der Kabine gekommen seid. Gibt es sowas wie psychologischen Vorteile oder ist es eher so, ja, was man halt als Medienvertreter sagt, wenn man nicht weiß, was man sagen soll?
Nee, das stimmt schon. Also wenn du kurz vor der Pause dann nochmal nachlegst und rankommst, ist es natürlich für dich vom Vorteil, weil du halt nochmal neuen Mut schaffst in der Kabine. Dann kann man auch über gewisse Sachen dann auch einfacher diskutieren. Was ist schlecht gelaufen? Was können wir besser machen? Was ist in dem Moment dann natürlich auch gut gelaufen? Und für die Gegenmannschaft ist es natürlich auch so, dass sie halt sagen, okay, wie kann das sein? Wir haben eine sichere Führung und ja, jetzt lassen wir die nochmal ins Spiel kommen. Also es macht schon was mit einer Mannschaft.
Wie ist dann in so einer Situation jetzt gerade, bleiben wir in Paderborn, wie ist da die Stimmung in der Kabine? Ist man da eher so gefrustet? Weil eigentlich geht man ja, wenn man sagt, nach 45 Minuten stand es ja 0-3 aus eurer Sicht. Dann sage ich mir, okay, irgendwie bereitet man sich ja doch schon ein bisschen so mit Frust auf die Halbzeit vor und dann passieren eben 1-3, 2-3. Gibt man dann eher so ein bisschen rein, so, oh Jungs, hier geht noch was?
Auf jeden Fall.
Oder ist man immer noch so ein bisschen so, oh, dieses 0-3 schwebt noch so im Kopf?
Nee, wie du schon sagst, also wenn du dann wirklich noch mal rankommst in der ersten Halbzeit, dann ist es für dich ganz klar, da geht noch was, da wird auf jeden Fall noch was passieren. Am Ende musst du halt sagen, okay, du machst auch dann natürlich ein bisschen auf, du probierst dann irgendwie aufs Vierte zu gehen und am Ende läuft es halt dann so, dass du dann vielleicht dann auch das 4-3 kassierst und dann auch das 5-3. Kannst du am Ende so oder so sehen. Hätte auch am Ende natürlich 4-3 für uns ausgehen können oder 5-3 für uns. Und ich glaube, das ist als Mannschaft, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, dann nimmst du das Positive mit. Klar ist es blöd, nach 15 oder 17 Minuten 3-0 hinten zu sein. Aber am Ende, was zählt, ist halt dann die Moral, ne? Dass du dann nochmal zurückkommst.
Würdest du sagen, so eine Niederlage wie jetzt gegen Paderborn wiegt, das ist viel Kaffeesatzleserei, ne? Wiegt jetzt moralisch nicht so schwer, wie wenn es einfach 0-3 ausgegangen wäre und ihr wisst, okay, diese erste Viertelstunde hat uns gekillt?
Auf jeden Fall. Also ich nehme persönlich wirklich nur das Positive mit, dass wir da nochmal zurückgekommen sind. Klar, am Ende verlierst du 5-3, aber wenn du jetzt nur negativ an die ganzen Sachen rangehst, dann wirst du auch die nächsten Spiele nichts Positives erreichen. Also du musst schon schauen, dass du da ein gutes Mittelmaß findest zwischen Kritik an dem, dass wir zu viele Tore kassiert haben in kurzer Zeit und natürlich aber auch, dass du sagst, ich nehme das Positive raus und sag, hey, selbst in der Situation haben wir es geschafft, dann noch wirklich ranzukommen und alles rauszuholen und das Spiel nochmal offen zu gestalten zum Ende raus. Und das ist als Mannschaft wichtiger, dass du da sagst, okay, wir nehmen das mit und schauen uns die Fehler an und dann probierst du es natürlich im nächsten Spiel besser zu machen, auch wenn du weißt, dass es dann eine andere Mannschaft ist, die auch anders spielt.
Ihr habt jetzt 2 Wochen Pause, oder ja, ein Wochenende Pause, sagen wir es mal so, ja. Länderspielpause. Es wird ja viel gestritten über Länderspielpause, bringt die Spieler aus dem Tritt und so weiter und so fort. Wie wichtig ist das, dass die Pause ausgerechnet jetzt nach eben diesem turbulenten Spiel kommt? Dass ihr eben sagen könnt, okay, wir haben jetzt wirklich Zeit, das in Ruhe aufzuarbeiten und in aller Ruhe uns auf Düsseldorf vorzubereiten?
Ja, in aller Ruhe ist immer so dahingestellt. Natürlich sind auch viele Spieler bei uns auf einem Spielniveau, wo du sagst, okay, die haben jetzt schon ein paar Spiele auf dem Buckel, dass die dann auch mal eine Pause brauchen, ist ganz gut. Natürlich arbeitet man auch Sachen auf. Es ist halt immer die Frage, wie du dann in die nächste Woche startest, dass du sagst, wie positiv gestaltest du das? Und am Ende steht es halt und fällt alles mit dem nächsten Spieltag. Also wenn du das nächste Spiel gewinnst, dann ist, wie du sagst, alles gut gelaufen, aufarbeitet. Paderborn ist vergessen gewesen. Die Mannschaft stellt sich hin und sagt, hey, wir haben ein Heimspiel gewonnen. Wenn es natürlich nicht so läuft, dann sagst du halt, was haben die denn gemacht in der Länderspielpause? Und da ist halt dann immer ein schmaler Grat dazwischen. Also steht und fällt natürlich immer mit dem nächsten Spiel.
So, jetzt könnte man natürlich sagen, wer in dieser Saison sagt, wir müssen bis zum Spiel zu Spiel denken, muss ja mal 2 Euro ins Phrasenschwein werfen, dann wäre man mittlerweile, glaube ich, ich müsste nicht mehr arbeiten. Mhm. Die Saison ist ja schon echt irre und auch mit der Niederlage gegen Paderborn ist ja eigentlich immer noch alles drin. Ihr habt nicht mal 3 Punkte Rückstand auf Platz 3. Also ja, das ist echt Wahnsinn dieses Jahr.
Es ist unfassbar. Also wenn du guckst, die Tabelle, ich glaube, bis zum 10. Platz haben echt alle noch die Chance, oben mitzuspielen. Und ja, wie du schon sagst, man redet immer von Spiel zu Spiel, aber es ist halt wirklich so, Stand jetzt, in der nächsten Woche gewinnst du, dann bist du wieder ganz oben mit drin, dann patzt der andere. Und so läuft es ja auch. Es ist relativ ausgeglichen. Es gibt jetzt keine Mannschaft, die jetzt da durchmarschiert. Da gewinnt jeder gegen jeden. Das fängt unten an, hört oben auf. Es ist egal, wie du es drehst und wendest. Und von daher, wie gesagt, wir sind da positiv. Bis zum Ende. Wir haben jetzt noch genug Spiele, um was zu reißen. Es ist halt am Ende nur noch die Frage, wer ist mental stärker? Wer zieht die Spiele, auch wenn es schwer fällt? Und ja, wir haben noch sehr, sehr schwierige Spiele vor uns. Aber das macht es am Ende vom Tag auch aus. Du willst dich messen, du willst gegen die Besten spielen. Und das ist halt einfach ein cooles Gefühl, wenn du weißt, jetzt kommen da noch große Namen, die auch alle noch ein Wörtchen mitzureden haben. Und am Ende, wenn du dich dann da durchsetzt, dann ist es umso schöner.
Zumal die große, berühmt-berüchtigte Frühjahrskrise beim HSV ja noch aussteht. Ich persönlich habe ja die Theorie, dieses Jahr reden mir ein bisschen viele sehr explizit von dieser Frühjahrskrise. Ich glaube, dass die nicht mehr kommt, persönlich, wenn man dann so oft drüber redet. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Für dich war das Spiel in Paderborn ja auch ein Positiverlebnis, nämlich du warst das erste Mal dieses Jahr in der Startaufstellung gestanden. Wie ging es dir, als du deinen Namen da gelesen hast?
Du bist natürlich froh, man leidet natürlich viel. Ich habe die Saison leider viel Verletzungspech gehabt mit meiner C-Problematik. Wenn du dann da zurückkommst, ist es natürlich ein schönes Gefühl, wenn du dann noch die Binde am Arm hast und die Mannschaft probierst auch zu pushen, die Fans im Rücken hast, auch bei einem Auswärtsspiel. Das macht schon was mit einem. Natürlich ist es dann blöd, wenn du dann auf die Anzeige schaust und es steht nach 15 Minuten 3-0. Aber dafür spielen wir Fußball. Also wir werden nicht aufgeben, das haben wir auch nicht. Und das zeigt einfach, dass wir als Mannschaft auch mit sowas klarkommen.
Fällt da auch ein bisschen Druck ab? Ich meine, du hast, also wenn man jetzt bis Mitte März warten muss, gut, du hast deine Verletzungsproblematik schon angesprochen, fällt da auch ein bisschen Druck ab? Okay, erster Startelf-Einsatz, check.
Druck ab in dem Sinne nicht. Man ist einfach wirklich froh, man weiß es zu schätzen. Man ist gesund. Das ist halt immer das, was einem gesagt wird, wenn es dir gut geht, dass es ein Privileg ist, hier auf dem Platz zu stehen. Aber am Ende weißt du es erst, wenn du wirklich was hattest. In dem Fall war es für mich einfach ein schönes Gefühl, auch mal ein Spiel wieder von Anfang an zu bestreiten, starten zu können und auch mit der Mannschaft auch in dem Moment alles reinzuhauen, zu leiden, sich zu freuen. Und das macht halt wirklich viel mit einem. Und das nehme ich zum Beispiel mit, jetzt auch in so eine Länderspielpause.
Wie ging es dir während dieser Zeit, wo du nicht spielen konntest?
Das ist natürlich schwer. Natürlich freust du dich auf der einen Seite, dass es so positiv gelaufen ist. Am Ende vom Tag willst du aber natürlich mitwirken. Dafür spielst du Fußball, dafür machst du das natürlich alles. Und wenn du das dann immer nur auf der Tribüne oder, keine Ahnung, vorm Fernseher anschauen musst, ist es für mich schwieriger, als wenn ich dann wirklich auf dem Platz stehe.
Ich frage mich immer, wenn Spieler jetzt eine gewisse Zeit raus sind, wie die das schaffen. Also ich bewundere das auch ein Stück weit. Nicht total so zu... Also klar, ein gewisses Frustlevel ist wahrscheinlich auf jeden Fall dabei, aber nicht so zu Hause, sage ich mal, das Wohnzimmer zu zerlegen aus Frust. Was hilft dir dabei, dich bei Laune zu halten, sage ich mal?
Ja, ist natürlich viel Kopf, ne? Also man muss mental schon wirklich stark sein. Du wirst oft zurückgeworfen, du hast dann nochmal irgendwie eine Phase, wo es dann doch mal schlechter läuft in der Reha. Und da gibt es natürlich nur eins. Also klar, auf der einen Seite hast du die Familie zu Hause. Das ist so mein Punkt, wo ich dann sage, das ist mein Ruhepol. Meine Kiddies, die lenken mich dann auch ab in Situationen, wo es auch mal vielleicht blöd läuft in einer gewissen Phase. Und ich habe auch einen Mentalcoach gehabt. Das ist auch eine Sache, was mittlerweile man auch öfters hört, dass viele damit auch arbeiten. Da geht es jetzt gar nicht um dieses stupide als Psychologe Arbeitender, wo du dich irgendwo hinlegst, sondern du einfach gewisse Sachen aufarbeitest, gewisse Punkte auch im Leben dich dann darauf fokussierst. und ja, eine gewisse Klarheit reinbringen in dein Leben. Und du musst halt die Situation auch so annehmen, wie sie ist. Und am Ende vom Tag, wie du es auch angesprochen hast, ist es nicht leicht. Aber wenn du dann zu dem Punkt kommst, wo es dann wieder gut läuft, wo du auf den Platz kommst, wo du dich irgendwie in die Startelf spielen kannst, dann weißt du es einfach zu schätzen, dass du gewisse Sachen auch durchgemacht hast.
Es ist ja jetzt, sage ich mal, eine neuere Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung auch, dass man eben im Fußball in der Lage ist, über sowas zu reden, eben zu sagen, hey, ich hatte da vielleicht jetzt mal eine Phase, wo es nicht lief und ich habe mir da Hilfe geholt. Das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so, oder?
Auf gar keinen Fall. Es wurde ja viel belächelt, als Schwäche angesehen und ich bin da strikt dagegen. Ich finde es mutig, dass man das anspricht, dass man sich da auch Hilfe sucht in dem Sinne, weil man als Mensch auch weiterkommen will. Das hat auch oft weniger mit dem Fußball zu tun, sondern auch aufs Allgemeine, weil du halt auch gewisse Aufgaben im Leben hast, die abseits vom Platz sind. Und ich glaube, dass es da schon wichtig ist, für sich selber eine Person zu finden, die auch einfach eine objektive Sicht drauf hat, die jetzt gar nicht so viel auf dein Leben irgendwie einen Einfluss hat und die dir da helfen kann, auch gewisse Sachen anders zu sehen. Und das hat mir persönlich sehr viel geholfen, dass ich jemanden habe, der mir auch sagt, okay, wie siehst du das, wie siehst du die Sachen, und sich mal einfach über andere Sachen Gedanken zu machen. Und das hat mir positiv geholfen, dann auch auf dem Platz wieder mitzuwirken.
Ich glaube, Marlon hat da ja auch schon mal drüber geredet, dass er sich da Hilfe gesucht hat. Tauscht man sich da untereinander auch aus? Ich meine, Marlon ist jetzt auch noch der Kapitän. Dass du sagst, hey, kannst du da wen empfehlen oder wie läuft das ab?
Also ich habe jetzt persönlich mit Marlon nicht so explizit drüber geredet. Ich wusste, dass er da auch jemanden hat. Am Ende vom Tag macht es jeder für sich selber aus. Also man wird immer jemanden kennenlernen. Vielleicht klappt es mit dem einen besser, mit dem anderen schlechter. Am Ende vom Tag wirst du jemanden finden, der für dich den richtigen Weg hat oder dir helfen kann, den richtigen Weg zu finden.
Ich habe unlängst gehört, dass man auch sagt, okay, beim Fußballer macht Talent so und so viel aus, der Rest ist alles Kopf. Stimmt das?
Das stimmt, auf jeden Fall. Also du kannst noch so viel Talent haben, wenn es oben in der Birne nicht stimmt, dann wirst du es auch nicht auf den Platz bringen.
Kann man da sagen, es sind jetzt 30, 70 oder ist es einfach bei jedem unterschiedlich?
Unterschiedlich. Es gibt welche, die kommen so klar, die leben nur von ihrem Talent. Es gibt welche, die kommen nur über die Mentalität. Also das kannst du drehen und wenden, wie du willst, aber so ein Mittelmaß muss man auf jeden Fall finden. Der eine braucht es gar nicht, der kommt alleine klar, der macht seine Sachen. Der andere sagt, hey, wenn ich das mache, dann fühle ich mich am Ende vom Tag besser, weil wenn ich es vielleicht nicht mache, dann verpasse ich irgendwas oder verpasse eine Chance. Und da war ich auch dabei, wo ich mir gesagt habe, am Ende vom Tag probiere ich es, wenn es mir hilft, umso besser. Ansonsten, dann ist es halt so, dann habe ich es wenigstens probiert.
Also wie gesagt, ich finde es richtig und wichtig, darüber zu reden, auch das anzusprechen. Würdest du sagen, wo würdest du dich verorten? Bist du eher im Mittelmaß? Du hast eben gesagt, du hast dich entschieden zu dem Schritt. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, Talent im Vergleich Kopfsache, wo würdest du dich da sehen?
Mittelmaß. Also wie gesagt, ich habe meine Fähigkeiten. Ich bin vom Kopf auch so gepoolt, dass ich weiß, wo meine Grenzen liegen, was ich gut kann, was ich schlecht kann. Aber es gibt noch gewisse Facetten, wo ich halt gesagt habe, okay, das könnte ich vielleicht noch aufarbeiten. Da suche ich mir jemanden und das habe ich dann gemacht. Und zu deiner Frage, wie gesagt, also ich würde sagen, das ist bei mir so ein Mittelding.
Jetzt hast du ja noch ein paar Spiele diese Saison vor dir, oder die Mannschaft hat noch ein paar Spiele vor sich. Da könnte ja durchaus noch das ein oder andere Mal die Gelegenheit kommen, eben dann wieder mal auf dem Platz zu stehen, ja?
Ja, das ist mein Ziel, natürlich. Also dafür spiele ich Fußball, ich will auf dem Platz stehen. Am besten natürlich von Anfang an oder von der Bank aus, das Spiel am Ende vielleicht zu entscheiden, das wird mir auch reichen. Vor allem zu Hause ist immer am schönsten natürlich. Wir haben noch wenige Spiele vor uns. Wir haben eine riesen Chance, die wollen wir wahrnehmen, die wollen wir nutzen. Wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ja, nee, wir denken von Spiel zu Spiel. Natürlich hat man ein gewisses Ziel vor Augen, da oben unter den ersten Dreien zu sein. Und da möchte ich größtenteils mitwirken und natürlich am besten in der Startelf.
Also zunächst möchte ich jetzt mich mal bei den Zuhörern entschuldigen. Diese Phrase, also ich nenne es mal Phrase, nehme ich auf meine Kappe. Ich habe dich da eben ganz schön hingelockt. Die 2 Euro werfe ich ins Phrasenschwein. Du hast jetzt eben gesagt, Top 3. Ist das jetzt ein persönlicher Anspruch von dir oder habt ihr euch jetzt doch langsam mal ein bisschen nach oben
orientiert? Das ist mein Anspruch. Also das ist das, was ich sehe, dass wir genug Qualität haben in der Mannschaft und auch als Mannschaft, dass wir die Fähigkeiten haben, da oben mitzuspielen. Es wurde nichts ausgesprochen, das ist meine Ansicht und mein Kopf, dass ich sage, wir können es am Ende dazu bringen, unter den ersten dreien zu sein.
Der FCK hat ja jetzt seit Anfang März einen neuen Sportdirektor, Marcel Kloß. Mhm. Hattest du schon Gelegenheit, mit ihm zu sprechen?
Also kein Einzelgespräch, wir haben uns mal kurz ausgetauscht, man sagt sich Hallo, man sieht sich bei den Spielen, aber eine positive Aura ist immer dabei, probiert irgendwie auch die Jungs immer zu pushen, hat eine angenehme Art und wird wahrscheinlich auch noch kommen, dass wir uns mal alleine unterhalten und ja, wie gesagt, hat sich auf jeden Fall gut angepasst, weiß, worauf es hier ankommt und zieht auf jeden Fall mit.
Der ist ja beim Training immer fleißig vor Ort und schaut zu. Macht es ein bisschen auch Druck, dass der Chef da steht und so hinguckt?
Boah, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also steht oben, guckt sich das wahrscheinlich an, bildet sich seine eigene Meinung, was jetzt da mit dem Trainer gesprochen wird oder ob der Trainer jetzt da irgendwie Druck verspürt, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da ein angenehmes Arbeitsklima ist.
Also du machst dir keinen Druck da?
Ne, auf gar keinen Fall. Also Druck habe ich nur zu Hause, wenn die Kinder hungrig sind oder was von mir wollen. Ansonsten ist es für mich einfach schön. Klar, es ist ein positiver Druck, den wir haben. Es ist aber einfach schön, wenn du sagst, keine Ahnung, beim Training sind Zuschauer oder jetzt auch im Stadion vor 50.000, das macht schon was mit einem, aber es ist ein positiver Druck.
Okay, Kenny, dann würde ich sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind so langsam durch.
Top.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen
hast. Sehr gerne.
Und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, abonniert unseren Kanal. Wie man so schön sagt in heutigen Zeiten. Lasst Kommentare da oder auch nicht. Natürlich, wenn, dann nur positive. Bleibt uns gewogen. Hört beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Ciao.
Ciao.